Guten Abend, ich begrüße alle, die hier sind und auch die, die über den Livestream zugeschaltet sind oder später sich noch anschließen werden. Wir stehen bei dem Höhepunkt von Josefs Vater, Jakob. Und wir haben den Segen über die 12 Söhne angeschaut, den Vater Jakob noch unmittelbar vor seinem Tod seinen Kindern weitergegeben hat. Und wir werden gleich sehen, heute in dem Abschnitt ab 1. Mose 49, Vers 28, wie dann Jakob in die himmlische Herrlichkeit geht. Also ein ganz feierlicher Punkt ist hier erreicht in 1. Mose 49. Und man kann auch sagen, geistlich hat Vater Jakob hier seinen absoluten Höhepunkt erreicht. Nach einem Leben als Gläubiger, das in vielem sehr, sehr krumm war, wirklich schief. Aber das Erstaunliche ist, wenn man im Neuen Testament liest über die Erlösten aus dem Alten Testament, es wird nie mehr rekapituliert, was in ihrem Leben falsch war. Nur noch das Gute. Und so wird das auch sein, wenn wir einmal in die Herrlichkeit gehen, so wie Vater Jakob, werden wir vor den Richterstuhl Christi gestellt werden und alles wird geregelt und geordnet werden, aber so, dass dann einfach das alles steht, was der Herr in unserem Leben gewirkt hat. Und das ganze andere ist vergeben, weggewaschen. Ich muss aber ein bisschen genauer sein. Es gibt doch ein Beispiel von einem Gläubigen, wo im Neuen Testament das Negative noch erwähnt wird. Und das ist Elia. Römer 11, Elia, der gesagt hat, ich bin allein übrig geblieben. Und das war wirklich, das war falsch, weil er wusste, dass es eben noch viele andere Treue gab in Israel. Obwohl es eine ganz schwierige Zeit war, aber dass er dann wirklich sich sah als einzigen Treuen, das ist das, was im Neuen Testament nochmals erwähnt wird, eben als Warnung an uns. Aber eben nicht so, um zu denken, es ist nicht eine völlige Vergebung, was der Herr vergeben hat. Und darum ist es so schön zu sehen, Jakobs Leben, der Herr führt ihn zur Vollendung, bis in die himmlische Herrlichkeit, wie wir sehen werden, ganz so, wie wir das auch in Philipper 1 haben, dass wenn Gott in unserem Leben etwas Gutes angefangen hat, dann wird er es vollführen bis zum Tag Christi. Das ist eine Zusage, das bleibt. Und nun eine ganz kurze Rekapitulation. Wir fahren dann weiter ab Vers 28, aber wir haben ja aufgrund des Skriptes, das ich letztes Mal ausgeteilt habe, und dass die über den Livestream zugeschaltet sind, hier unter dem Bild links vom Betrachter aus gesehen, downloaden können. Da haben wir die Parallele gesehen zwischen den Segnungen Jakobs für seine 12 Söhne beziehungsweise für die 12 Stämme, die von ihnen abstammen sollten. Ein Vergleich zwischen diesem Segen Jakobs und dem Jakobusbrief. Jakobus im Neuen Testament ist der gleiche Name wie Jakob. Einfach mit der lateinischen Endung, wenn wir sagen Jakobus oder Jakobus, dann griechisch. Jakobus, also Jakob, der, wie Jakobus 1,1 sagt, den 12 Stämmen Israels seinen Brief schrieb. Nicht an eine Gemeinde, sondern an die 12 Stämme. Und es ist so, dass der Jakobusbrief in 12 Teile eingeteilt werden kann, die diesen 12 Segnungen entsprechen. Am Anfang ganz genau gleich, wenn wir kurz schauen auf Seite 3, da haben wir eine hilfreiche Zusammenstellung über die Stämme, die Söhne, wie sie in der Reihenfolge in 1. Mose 49 erwähnt werden, von Ruben über Simeon, Levi bis Benjamin. Und im Jakobusbrief ist die Einteilung so, dass auch der erste Abschnitt, das haben wir gesehen, sonst kann man es nachhören in den vergangenen Livestreams, da geht es um Parallelen zu dem Segen an Ruben, dann Simeon, Levi, Juda. Und Sebulon, aber dann gibt es einen kleinen Unterschied. Und zwar ist dann die Abfolge im Jakobusbrief so, dass es genau dem Gedankengang im Jakobusbrief entspricht bis zum Schluss. Aber es gibt immer eine Entsprechung zu den Segnungen in 1. Mose 49. Und damit haben wir das Prinzip wirklich bis zum Letzten, dass jedes Mal in der Bibel, wenn die 12 Stämme aufgelistet werden, dann ist die Liste anders. Sie ist nie gleich. Außer in 4. Mose, wo dieselbe Liste nochmals erwähnt wird, ein Kapitel später. Da haben wir zweimal in 4. Mose die gleiche Liste, weil es eben die gleiche Liste ist. Aber sonst ist es immer anders, obwohl wir über 20 Zusammenstellungen haben von den 12 oder überhaupt von den Stämmen Israels. Ja, und jetzt sind wir letztes Mal gekommen, wenn wir kurz den Jakobusbrief aufschlagen. Bis und mit Issachar, was sage ich, ja, Issachar und auch Naphtali. Da sind wir jetzt bei Dan angelangt, Kapitel 4, Vers 11. Kannst du kurz vorlesen, Jerry? Jakobus 4, 11 bis 12, das ist der entsprechende Abschnitt zum Stamm Dan.
Redet nicht gegeneinander, Brüder. Wer gegen seinen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest?
Ja, und in 1. Mose 49, da hatten wir ja den Segen in Vers 16. Dan wird sein Volk richten. Und Dan heißt Richter. Und in diesem Abschnitt geht es genau ums Richten. Aber Dan wird hier vorgestellt mit einem Hinweis, wie wir gesehen haben, auf den Antichristen, der Herrscher sein wird in Israel, ein ungerechter Herrscher in der Endzeit. Und er wird sein Volk richten, er wird oberster Richter sein, aber Dan ist eine Schlange. Und hier geht es genau um dieses üble Richten, dieses falsche Richten, in dem aber klargestellt wird, einer ist der Gesetzgeber und Richter. Das ist ein Name Gottes. Gott ist der Gesetzgeber und Richter. Er legt fest, was Recht und Gerechtigkeit ist und nicht die antichristliche Zeit. Und dann haben wir ab Vers 13 bis 17 den Abschnitt, der parallel geht zu Asa. Und wir haben im Segen von Asa gesehen, in 1. Mose 49, Vers 20, von Asa kommt Fettes. Sein Brot und er königliche Leckerbissen wird er geben. Moment. Ja, also es geht hier um einen Stamm, der eben sehr verbunden ist mit, kann man sagen, mit Erfolg im Handeln. Und eben mit seinem Erfolg, was Brot und Fettes und königliche Leckerbissen anbetrifft. Und in diesem Abschnitt haben wir diese Warnung, dass wir nicht einfach so selbstherrlich sagen sollen, woran nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, was der morgige Tag bringen wird. Also, wir können nicht einfach verfügen über unser Leben und handeln und machen, wie wir wollen, sondern wir müssen das aus der Demut vor dem Herrn tun im Bewusstsein, er hat alles in der Hand. Und eben Aser war ein Stamm, der sein Erbteil hatte, gerade im Norden des Landes, am Mittelmeer, und damit hat er einen ganz guten Zugang zum Handel. Und nachher, in Kapitel 5, geht es um den Abschnitt mit Benjamin, 1 bis 5. Und Benjamin wird ja in 1. Mose 49 vorgestellt als ein Wolf. 49, Vers 27. Liest du, Jerry?
Wolf, der zerreißt. Am Morgen verzehrt er Raub und am Abend verteilt er Beute.
Ja, und in Jakobus 5, 1 bis 6 geht es um eine Warnung an die Reichen. Das wäre nicht ein Problem an sich. Ich meine, in 1. Timotheus 6 werden die Reichen angesprochen in der Gemeinde und es wird einfach gesagt, wie sie mit dem Reichtum vor Gott richtig umgehen sollen. Aber es wird nicht gesagt, reich sein sei falsch. In 1. Timotheus 6 wird allerdings gesagt, die reich werden wollen. Das ist gefährlich. Die werden in Fallstricke fallen. Aber dann haben wir einen Abschnitt in 1. Timotheus 6, nach dieser Warnung, die Reichen, wie sie sein sollen. Aber hier sehen wir die Reichen, von denen eben Jakobus sagt, lies mal.
Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind wie Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die ihre Felder abgemäht haben, der von euch vorenthalten worden ist, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt in Üppigkeit gelebt und der Erde und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gepflegt, wie an einem Schlachttag. Ihr habt verteilt, ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht.
Ja, also es ist wichtig, das zu wissen, dass der Jakobusbrief nicht einfach an Wiedergeborene geschrieben ist, sondern an bekennende Juden. Und darum finden wir da so schreckliche Dinge. Also diese Raffgier, genauso wie Wölfe, die eben ihren Raub da zusammenraffen, wie wir gelesen haben. So führen die sich auf und gehen einfach über die Armen hinweg und sie enthalten den Lohn, den gerechten Lohn vor und sie pflegen sich wie an einem Schlachttag. Also wirklich, da werden sie beschrieben als Abendwölfe. Und dann heißt es sogar, ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Ihr widersteht euch nicht. Und so nebenbei noch gesagt, Jakobus hat das selber dann erlebt. Im Jahr 62 stand er in der Südostecke des Tempelplatzes, oben auf dem Dach der königlichen Säulenhalle. Dieser Platz heißt wie in der Bibel? Die Zinne des Tempels. Dort schlug er der Teufel schon drei Jahre, bevor der Herr seinen dreijährigen Dienst begann, vor, er soll vom Dach runterspringen. Die Engel würden ihn bewahren. Aber der Herr sagt, man soll Gott nicht versuchen. Und dort haben sie Jakobus hingestellt und haben ihm gesagt, er soll widerrufen, dass Jeshua, Jesus, der Messias ist. Und er hat das gerade als Gelegenheit genommen, noch einmal Zeugnis zu geben, dass er der Messias ist. Und dann hat man ihn runtergeschubst. Er ist runtergefallen, war noch nicht tot, wurde noch unten gesteinigt. Also wer schon da stand, das war das Ende von Jakobus. Der übrigens, wie wir auch außerhalb der Bibel wissen, bei Josephus Flavius, wurde im Volk allgemein geachtet als ein ganz gerechter Mann. Er war mit sich sehr streng und war geachtet. Und genau so ist es geschehen. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Ihr widersteht euch nicht. Das war im Jahr 62 nach Christus. Ja, und dann kommt noch der Abschnitt mit Josef, Jakobus 5, 7 bis zum Schluss. Und wenn wir uns daran erinnern, an diesen reichen Segen, den Jakob über Josef ausspricht. Wir haben gesehen, diesen landwirtschaftlichen Reichtum. Er sagt Josef, 1. Mose 49, Vers 22, Josef, Sohn eines Fruchtbaumes. Haben wir gesehen, das bedeutet ein junger Fruchtbaum. Sohn eines Fruchtbaumes am Quell. Der Schösslinge treibt über die Mauer. Und dann wird beschrieben, wie die Segnung des Himmels, Regen über sein Erbteil kommen wird und wie Gott ihn segnet und segnet. Das Wort Segen wird viele Mal wiederholt in diesem Abschnitt. Und nun, was haben wir in diesem letzten Abschnitt? Jakobus 5, Vers 7, liest du?
Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackerbauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfängt.
Also, so ein direkter Bezug zu 1. Mose 49, wo beschrieben wird, die Segnung des Himmels, die über das Erbteil von Josef kommen, diesen gesegneten Fruchtbaum. Und dann wird weiter zum Beispiel gesagt in Vers 10,
nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leides und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben.
Ja, und einer dieser Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, war Josef. Und da wird gesagt, wir sollen eben diese Vorbilder für uns persönlich als Vorbilder nehmen. Das heißt, wir sollen denken, wie hat Josef gelebt? Und durch wie viel Leiden ist er hindurchgegangen? Und trotzdem hat er am Herrn festgehalten. Und der Herr hat schließlich auch das Leiden seines Lebens über viele Jahre hinweg völlig geändert. Und weiter möchte ich noch erwähnen, dann die letzten Verse von Jakobus. Liest du noch 19 bis 20.
Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass er, der einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird.
Ja, also gerade in diesem letzten Abschnitt geht es um Sündenvergebung. Und das spielt bei Josef eine riesige Rolle. Denn er musste seinen 10 Brüdern ganz schwere Schuld vergeben. Und das haben wir, dieses Thema schon in Vers 16 von Jakobus 5. Bekennt nun einander die Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und es ist so, dass die Brüder Josefs haben ihm schließlich ihre Schuld bekannt. Und er hat ihn völlig vergeben. Aber mehr noch, Josef hat wesentlich dazu beigetragen, dass seine Brüder eine echte Umkehr erlebten. Und es war so, als er zum ersten Mal in der Hungersnot eine Begegnung hatte, nach vielen Jahren mit seinen Brüdern. Da hat er sie erkannt. Sie ihn nicht. Als zweiten Mann in Ägypten nach dem Pharao. Und er hat mit ihnen nicht direkt Hebräisch gesprochen, sondern hat einen Dolmetscher als Mittelsmann genommen. Er verstand natürlich genau, was sie gesprochen haben. Und wie sie zueinander gesagt haben, das ist alles, weil wir damals so unbarmherzig waren. Unser Bruder hat so geschrien. Ich war, als sie ihn in die Grube warfen und nachher den Sklavenhändlern verkauften. Und wir sind über ihn hinweggegangen. Deswegen ist das gekommen. Und wir sehen, Josef wurde dort nicht bitter, sondern er ist dann weggegangen und hat geweint. Und ist dann wiedergekommen. Aber er hat nicht sofort sich zu erkennen gegeben. Warum? Weil diese Brüder mussten durch schwierige, schwierige Nöte hindurchgehen. Und diese Erfahrungen der Seele hat schließlich dazu geführt, dass es bei ihnen eine wirkliche Wende gab. Und so gab es eine Versöhnung. Und so kann das sein, dass man manchmal in schwierigen Dingen, vielleicht aus Barmherzigkeit, jemandem sofort hilft. Aber es ist zu früh. Und dann hilft man einfach so oberflächlich in der Not, aber das Problem wird nie gelöst. Und wenn man jemanden durch Leiden gehen lässt und dann sieht, jetzt ist der Moment, und dann muss man wirklich entgegenkommen und Barmherzigkeit zeigen und gewinnen, und dann ist das Werk Gottes vollständig. Also man kann ins Werk Gottes hineinpfuschen, indem man an einem zu frühen Moment die Gnade schon zeigt. Die Gnade war da im Herzen. Er musste ja weinen. Und so durch dieses weise Handeln hat er seine Brüder zur Umkehr geführt. Genauso wie es hier heißt: Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und die waren wirklich alle abgeirrt, und es führt ihn jemand zurück, so wisst ihr, dass der, der einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Sehr eindrücklich, nicht wahr? Ja, also das als Nachtrag. Und jetzt gehen wir zum eigentlichen heutigen Thema. Liest du, Jerry, nach den Segnungen an die 12 bis Vers 27, lesen wir weiter Vers 28 bis 33.
Alle diese sind die 12 Stämme Israels. Und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete und womit er sie segnete. Jeden nach seinem Segen segnete er sie. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen: Bin ich versammelt zu meinem Volk, so begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle, die in dem Feld Ephrons des Hethiters ist, in der Höhle, die im Feld Machpela vom Mamre ist, im Feld im Land Kanaan, die Abraham samt dem Feld von Ephron dem Hethiter zum Erbbegräbnis gekauft hat. Doch haben sie Abraham dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah. Dort haben sie Isaac begraben und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich Lea begraben. Das Feld und die Höhle, die darin ist, sind gekauft von den Kindern Heth. Und als Jakob geendet hatte, seine Söhne Befehle zu geben, zog er seine Füße auf das Bett herauf und verschied und wurde versammelt zu seinen Völkern.
Ja, danke. Jetzt sehen wir, alles, was hier aufgezählt wird, ist Segen, womit er sie segnete. Vers 28. Jeden nach seinem Segen segnete er sie. Und man könnte denken, aber was er da sagt bei Ruben, bei Simeon und Levi, das war ja nicht eigentlich ein Segen, sondern er hat sie erinnert an vergangene Schuld und hat auch klargemacht, was das für Folgen in ihrem Leben gehabt hat. Aber es ist eben doch Segen, weil er damit darauf hinweist, wie Gott mit ihnen gnädig umgegangen ist. Gott hätte sie für diese schwere Sünde an Unzucht und an Gewalt hätte sie wegraffen können. Und trotzdem gibt er ihnen die Gnade, dass sie Stammväter von Stämmen Israels sein dürfen. Also steckt sogar da Segen drin. Und dann ist Jakob wirklich bereit zu sterben. Und er sagt: Bin ich versammelt zu meinem Volk, so begrabt mich wo? Ja, und die ist im Land Kanaan, nicht wahr? Wo? Bei welcher
Hebron.
Ortschaft?
Hebron.
Hebron, ja. Hebron. Und ist auch heute noch besuchbar. Ich gehe einfach mit Reisegruppen im Moment nicht hin. Das wäre wirklich sehr gefährlich. Hebron, eine Hochburg der Palästinenser und des terroristischen Widerstands. Aber dort findet man ein gewaltiges, imposantes Gebäude, das noch Herodes, der Große, der Kindermörder von Bethlehem, gebaut hat. Und die Architektur ist sehr interessant, weil man lernt da verschiedene Details beim Mauerbau, wie das war beim Tempel in Jerusalem, wo die Spuren verschwunden sind, gewisse Spuren, und die kann man aber dort noch illustrieren. Und das ist also ein schwer umkämpftes Gebiet. Die Muslime sagen, das gehört uns. Und die Juden sagen, nein, das hat uns Gott gegeben. Und hier wird nochmals daran erinnert, das ist eines der wenigen Immobiliengeschäfte, die im Alten Testament beschrieben werden. Vater Abraham hat das gekauft in 1. Mose 23 und hat das bezahlt. Und das gehört den Nachkommen Abrahams, und zwar über die Linie von dem anerkannten Erben Isaak. Ein anderes Immobiliengeschäft, das sehr wichtig ist in der Bibel, wird beschrieben in 2. Samuel am Schluss. Und das ist der Moment, wo König David den Tempelplatz mit der Tenne Ornans gekauft hat. Und das ist auch so umstritten, denn die islamische Welt sagt, diese 144.000 Quadratmeter gehören uns. Aber es ist so, dass Vater David, König David, das gekauft hat. Also den Ort des Tempels hat er gekauft und bezahlt. Diese Immobiliengeschäfte sind sehr, sehr bedeutsam für die Heilsgeschichte. Und nun erinnert also Jakob hier, dort möchte ich in dieser Höhle begraben werden. Und diese Höhle ist heute noch besuchbar. Und dann sagt er, Abraham ist dort begraben, dann seine Frau Sarah. Wegen ihr hat er es nämlich gekauft, damals, als er verwitwet wurde, 1. Mose 23. Und dann wurde auch Isaak dort begraben und seine Frau Rebekka. Und jetzt sagt Jakob, dort habe ich auch Lea begraben. Über den Tod Leas haben wir nichts gelesen in den Kapiteln davor. Das wird nur hier erwähnt. Also zwischenzeitlich war eben auch Lea gestorben, nachdem Rahel eben gestorben war, deutlich früher, ein tragischen Moment. Sie wollte gerade Josefs jüngeren Bruder, Benjamin, gebären und ist beim Gebären gestorben, auf dem Weg Richtung Bethlehem. Ja, aber so wurde sie dort begraben, in der Nähe von Bethlehem. Aber Lea kam in dasselbe Grab mit der Familie, mit Jakob in Hebron. Und dann ist es so interessant, liest du noch mal Vers 33.
Und als Jakob geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße auf das Bett herauf und verschied und wurde versammelt zu seinen Völkern.
Also ist nicht unglaublich. Also wirklich, er sieht, meine Lebensaufgabe ist nun abgeschlossen. Jetzt kann ich loslassen und gehen. Und wirklich, er hat diesen Segen an die 12 Söhne weitergegeben, nochmals Klarheit geschafft. Ich möchte, wenn ich sterbe, dann gerade im Land Kanaan begraben werden. Denn dieses Land hat Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen und seinen Nachkommen auf ewig. Dort will ich nicht in Ägypten, dort will ich begraben werden. Das war sein letzter Wunsch an die 12 Söhne. Und dann saß da auf dem Bett, umgeben von den 12 Söhnen, zieht seine Beine hoch und dann geht er. Verschied. Das Wort verscheiden, gava im Hebräischen, heißt den Geist aufgeben. Solche, die Sterbende begleiten, erzählen immer wieder, dass sie diese Beobachtung öfters machen, dass jemand irgendwie hat etwas noch nicht ganz abgeschlossen und die Person stirbt einfach nicht. Der Sterbeprozess kann ja etwas Längeres sein. Und sobald das abgeschlossen ist, dann gehen sie. Also ich weiß noch, wie das vor nicht langer Zeit war bei meiner Schwiegermutter. Wir waren bei ihr am Sterbebett. Es war auch ein Sterbensprozess und wir haben noch mit ihr gebetet und auch dem Herrn gedankt, dass sie jetzt in die Herrlichkeit gehen darf. Amen. Dann kurz darauf ist sie gegangen. Also wirklich, ich kann nicht sagen, wie viele Sekunden das waren, aber sie ist darauf gegangen. Ja, aber Das ist nicht immer so. Der Tod kann auch ganz plötzlich kommen. Ohne Vorbereitung. Man kann also nicht sagen, das ist so typisch, Menschen können sich vorbereiten. Aber eben, ich habe gesagt, in der Palliativmedizin erlebt man das immer wieder. Und übrigens, wieso heißt diese Medizin palliativ? Wir sprechen heute so über die Palliativbegleitung und so weiter. Weiß jemand gerade, wie das Wort gekommen ist? Ja, du kennst das natürlich. Also Ummantelung. Wieso heißt das Ummantelung? Ja, das Wort palliativ kommt von pallium. Das ist das lateinische Wort für einen Überwurf. Also einen leichten Überwurf, den bei den alten Römern Männer haben das gehabt, ein Pallium, Frauen konnten ein Pallium tragen. Es ist mehr so ein symbolisches, würdiges Kleidungsstück. Und man will damit sagen, den Sterbenden umgibt man quasi noch so mit einem Schutz, wie du sagst, eine Ummantelung, ja, um sie zu begleiten. Aber traurig ist, in unseren Spitälern sagt man den Krankenschwestern, die sollen nicht über den Glauben sprechen. Und die sollen nicht noch hinweisen, wie kann man Frieden bekommen mit Gott. Das sind ja Momente, wo man noch ganz kurz und einfach erklären kann, du musst deine Schuld Gott bekennen, bereuen. Und der Herr Jesus ist dafür gestorben und nimm diese Vergebung an. Es braucht kein Vortrag von anderthalb Stunden. Mit wenigen Worten kann man es wirklich auf den Punkt bringen. Und dann können die wirklich gehen. So sind sie wirklich ummantelt. Aber es ist wirklich, in vielen Fällen ist es einfach so ein Tuch. Und es ist ja interessant, der Apostel Paulus in 2 Timotheus 4 weiß auch, dass er jetzt sterben muss. Aber nicht, weil er merkt, der Sterbensprozess ist da im Gang und bald am Ende, sondern er wusste, jetzt werde ich geköpft. Kaiser Nero hat das beschlossen. Es war im Jahr 66, 67. Und dann sagt er in 2 Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft. Jetzt wartet noch die Krone der Gerechtigkeit auf mich. Und die bekommen alle, die die Erscheinung des Herrn lieben. Die sich freuen über das Kommen des Herrn Jesus. Die bekommen auch eine solche Krone. Aber dann im Weiteren von 2 Timotheus 4 sagt er zu Timotheus, beeile dich noch vor dem Winter zu kommen. Und bring bitte den Mantel mit, ich sage es mit meinen Worten, den ich bei Carpus zurückließ. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Ein Mantel, ja. Er sah die kalte Winterszeit kommen und in diesem schrecklichen Todesknast, in dem er war, in Rom, ja, fürchtete er die Kälte und wollte diesen Mantel. In der lateinischen Übersetzung der Bibel, in der Vulgata, da habe ich extra nachgeschaut, ist es Pallium. Nein, die haben das schon richtig übersetzt und zwar mit Penulam. Penulam, das ist wirklich ein Mantel aus richtig schwerem Material. Auch mit einer Kapuze, die man eben, wenn das Wetter wütet, über den Kopf ziehen kann. Das ist es, was man braucht vor dem Sterben. Und in Römer 13 sagt der Apostel Paulus, zieht den Herrn Jesus Christus an. Also wir Gläubigen sollen uns bewusst mit dem Herrn umgeben, uns so vorstellen, so nah ist uns der Herr wie ein Mantel, der uns wirklich Schutz gibt. Und so dürfen wir seine Wärme in schwierigen Momenten erleben. Und da muss man eben denken, nicht an Pallium, sondern an Penulam. Also ich würde bei wirklich christlicher Begleitung auf dem letzten Weg, würde ich von penulativer Medizin sprechen. Anstatt palliativ. Ja, das ist ein Wortspiel, aber das uns vielleicht die Problematik vor Augen führen und auch zeigen, was wirklich die biblische Alternative ist. Wenn man jemanden begleiten darf noch am Schluss und bei diesem schweren Moment dabei sein darf. Und ich meine, auch für einen Gläubigen ist es immer noch so, dass der Tod ist ein Feind. In Hiob 18 wird er genannt, der König der Schrecken. Und wenn man so beisteht, niemand hat das von uns erlebt. Wie ist das dann ganz genau? Stelle ich mir manchmal vor. Ist der Moment, wo ich jetzt. Ja, aber es ist so, dass der Herr uns dann wirklich umgibt. Und in 1. Thessalonicher 4 spricht der Apostel Paulus über die in Christus Entschlafenen. In Christus, das heißt, der Herr umgibt uns in diesem schweren Moment, wo wir wissen, jetzt lassen wir ganz los und bringt uns in die Herrlichkeit. Ja, und so durften diese 12 da am Sterbebett sein. Viele erleben es so, wenn sie kurz rausgehen aus dem Sterbezimmer und wieder zurückkommen, ist die Person gegangen. Und das wird so interpretiert, dass oft Sterbende möchten in dem Moment alleine gelassen werden. Aber wie wäre es, wenn man eben die richtigen Leute bei sich hat und mit ihnen gehen darf? Aber eben, wir sehen, jetzt war es vorbei. Für ihn alles erledigt, alles geklärt, konnte er loslassen. Und er durfte gehen. Obwohl wir ja das Sterben nicht in unserer Hand haben. Aber es scheint in einem gewissen Sinn, einem gewissen Moment, in gewissen Fällen, ja, lässt Gott das so zu. Aber wie gesagt, der Tod kann auch ganz plötzlich kommen. Und vehement, wie man es nicht erwartet. Aber auch da haben wir den Herrn, der uns beisteht. Und dann gehen wir weiter zu Kapitel 50. Liest du, Jerry, Verse 1 bis 3.
Und Josef fiel auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Und Josef befahl seinen Knechten, den Ärzten, seinen Vater einzubalsamieren. Und die Ärzte balsamierten Israel ein. Und es wurden 40 Tage für ihn erfüllt, denn so werden die Tage des Einbalsamieren erfüllt. Und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage.
Ja, also schon eindrücklich. Hier finden wir die 6. Stelle in Josefs Leben, wo er weint. Ich werde dann am Schluss noch einmal rekapitulieren, wie die Zählung erfolgt, so dass man im ganzen Leben von Josef ihn 7-mal weinen sieht. Das 7. Mal werden wir dann nächstes Mal betrachten in Kapitel 50, Vers 17. Wo Josef noch einmal weint, wo die Brüder Zweifel haben, ob er ihnen wirklich vergeben hat. Die kommen nämlich nach dem Tod von Jakob nochmals zu ihm. Und die sagen, unser Vater hat uns gesagt, wenn er gegangen ist, sollen wir nochmals zu dir kommen und dich um Vergebung bitten. Aha, das hatte Josef nicht mitbekommen von seinem Vater, offensichtlich. Irgendwie hat er da noch den Brüdern etwas anvertraut, bitte geht nochmals hin und versichert, dass er wirklich vergeben hat. Aber das war für Josef ganz schlimm. Denn das hat ja irgendwie seine Vergebungsbereitschaft in Frage gestellt. Und da weint er wirklich und er sagt, das ist doch, ich sage es mit meinen Worten, alles wirklich vergeben. Und wenn man das Vergebene nochmals so in Frage stellt, das macht mich traurig. Er ist nicht böse geworden, aber er hat darüber geweint und hat nochmal klar gemacht, wie Gott doch alles wunderbar geführt hat. Sie haben es zwar böse gemeint, aber der Herr hat einen guten Plan gehabt, um das Böse in Gutes, in Segen zu verwandeln. Aber hier haben wir also die 6. Stelle, wo er weint, wo sein Vater stirbt. Und er hatte eine ganz besondere Beziehung zu seinem Vater, von klein auf. Nicht wahr? Er wurde ja als Halbwaise von klein auf groß. Die Mutter starb bei der Geburt. Also genau das, was mein Vater erlebt hatte, als meine Großmutter 1920 ist die bei der Geburt gestorben. Ja, man stand über die Zahlenverhältnisse in meinem Leben. Meine Großmutter stirbt 1920, also vor über 100 Jahren. Und ja, also das ist schon etwas Schweres. Und ja, bei Benjamin. Ah, habe ich gesagt, bei Josef. Vielen Dank, Miriam. Das war wieder mal ein Patzer, wie das manchmal vorkommt. Danke. Bei Benjamin. Also so muss man sagen, Benjamin wuchs dann auf, eben wirklich ohne Mutter als Halbwaise, aber Josef, der eben einige Jahre älter war, aber auch er hatte sehr früh in seiner Kindheit die Mutter verloren. Und dann lesen wir in 1. Mose 37, wie er dann bei den Söhnen der Magd von Rebekka und auch von der Magd von Lea bei Silpa und Bilha aufwuchs. Und die haben sehr böse gesprochen. Das waren richtige Verleumder. Aber der kleine Josef, der hat sich da nicht beeinflussen lassen. Der hat sich einfach entschieden, obwohl er keine Unterstützung hatte, groß, keine Mutter mehr, hat sich entschieden, nein, ich gehe nicht diesen Weg. Und so ist er dann aber immer hingegangen und hat eine Bezugsperson gehabt, seinen Vater. Hat ihm berichtet. Manche haben gesagt, ja, dieser Josef, das war ein Petzer. Nein, das war ein kleiner Junge, der kam in ganz schwierige moralische Probleme. Und dann ist es wichtig, dass Kinder gehen und zu einer Vertrauensperson die Sachen weitergeben. Er hat das nicht herumgestreut. Das wäre Verleumdung. Wenn er die Verleumder nochmals verleumdet. Aber er hat eine Bezugsperson gehabt und das war sein Vater. Und sein Vater hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu ihm und musste so Schreckliches erleben. Die 10 Brüder haben Josef verkauft, dann das Gewand von Josef in Blut eines Ziegenbocks getaucht, dem Vater gebracht, um ihn zu überzeugen, dein Sohn ist umgekommen. Und Vater Jakob, der starb ja damals schon fast. Und dass er dann nochmals erleben durfte, Josef lebt, als er das hörte, hatte er fast nochmals einen Herzinfarkt, wir haben ja gesehen, bekommen, aber hat sich dann wieder gefasst und ging dann nach Ägypten und hatte nochmals diese 17 Jahre bis zu seinem Tod mit Josef. Und da sehen wir diese Bindung, die da war, aber im guten Sinn. Josef hat sich schon gelöst, aber diese Bindung in einer engen Herzensbeziehung, die wird hier klar. Josef fällt auf das Angesicht seines Vaters, weint und küsst ihn noch. Ja, und dann wird es sachlich. Vers 2. Was befiehlt Josef?
Dass man Jakob Israel einmal saniert.
Findest du es nicht auch seltsam? Er wollte mitgehen nach?
In dieser Höhle begraben werden.
Ach so, ja und? Warum muss er dann einbalsamiert werden und die Verwesung wird dadurch aufgehalten?
Ja, dann wird sie aufgehalten.
Ja, damit, es gibt schon ein paar Probleme, nicht wahr? Denn die ganze Trauerzeremonie dauert bei den Ägyptern 70 Tage. Das wissen wir aus der ägyptischen Geschichte. Und die 70 Tage werden hier erwähnt. Also in 70 Tagen geschieht dann schon ein bisschen was, ohne Kühlschrank. Und darum hat Josef beschlossen, einbalsamieren, damit wir ihn intakt und nicht nur die Knochen, sondern auch das Fleisch nach Hebron bringen ins verheißene Land. Das war sein letzter Wunsch. Und nicht wahr, in 1. Mose 3, nach dem Sündenfall, sagt Gott als Grundsatz zu den gefallenen Menschen, du wirst zurückkehren zum Staub. Das heißt, Gott will nicht die Verbrennung, sondern die natürliche Zersetzung, die Verwesung. Aber jetzt könnte man sagen, aber eigenartig, Josef stellt sich dem entgegen mit der Einbalsamierung. Aber die Überlegung war, um ihn eben gut nach Kanaan bringen zu können. Und jetzt ist es so, wenn man die Josefsgeschichte liest, aus der Perspektive eines Ägyptologen. Was ist ein Ägyptologe?
Einer, der Archäologie in Ägypten studiert.
Also in Ägypten oder Archäologie in Ägypten studiert. Das kann man an allen möglichen Unis bei uns machen. Also man lernt altägyptische Archäologie und Geschichte, dann die ägyptische Sprache. Man muss dann auch die verschiedenen Sprachstufen im Alten Reich, im Mittleren Reich und später, da hat sich die Sprache dauernd geändert, muss man die verschiedenen Sprachstufen lernen und natürlich auch die Hieroglyphenschrift, man muss etwa 600 Zeichen kennenlernen, um Texte lesen zu können. Und gewisse Zeichen, die sind ein ganzes Wort, andere sind eine Silbe. Und also wie ba, la, na. Und andere sind einzelne Laute, Konsonanten. Ja, das ist Ägyptologie. Und wenn man die Josefsgeschichte liest aus der Perspektive nicht eines Kindes, ich erinnere mich gerne als Kind, die Josefsgeschichte war eine dieser Geschichten, die mich ganz besonders ergriffen haben. Ich war ein ganz kleiner Junge, aber das hat mich so gefesselt. Und das ist das ganze Leben geblieben bis heute. Aber wenn man es aus der Sicht eines Ägyptologen anschaut, dann ist man überwältigt. Die Details, die hier genannt werden, die stimmen so präzise überein mit der altägyptischen Geschichte. Das kann nicht sein, wie die liberalen Theologen auch in Zürich, in Basel unterrichten. Das waren Leute, die viel später unter falschem Namen die fünf Bücher Mose zusammengestellt haben. Und die haben verschiedene Quellen von Leuten, die das erfunden haben, gewissermaßen am Schreibtisch, haben sie zusammengestellt. Das wird dargestellt als Betrug, bitte. Und da müssen wir aber erklären, warum die Josefsgeschichte so das ägyptische Kolorit hat. Bis ins Detail und auch sprachlich. Ich war auch mit den ägyptischen Lehnwörtern darin. Haben wir im hebräischen Text. Ja, wie ist das möglich? Das zeigt eben, dass das alles von Josef festgehalten wurde. Und später hat Mose das übernommen und hat das erste Buch Mose unter Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben. Aber die Glaubwürdigkeit der Josefsgeschichte wird so deutlich eben aus ägyptologischer Sicht. Und da gibt es auch super Fachliteratur dazu. Aber jetzt noch ein Punkt. Hier lesen wir, 70 Tage hat das Ganze gedauert. Aber es gab ja zwei Phasen. Haben wir das gemerkt? Nämlich? Zwei Phasen? Ja, und genau so ist das. In der Ägyptologie hat man herausgefunden, dass der eigentliche Prozess ist zuerst, der Körper wird entwässert durch Salz, dann eben um ihn zu erhalten, dann werden auch die Organe entnommen, also zum Beispiel Magen, Därme und Lunge. Und dann als erstes sogar das Gehirn. Das wird verflüssigt und dann über die Nase abgezogen. Und dann, ja, die haben Techniken entwickelt, damit sie das Gesicht möglichst intakt erhalten könnten. Das wurde eben gemacht in 35 bis 40 Tagen. Und dann kam eine neue Phase. Danach wird der Körper gesalbt. Die Körperhöhlen, die man entleert hat, indem man Lunge rausnahm und Magen und so weiter, die Körperhöhlen werden ausgestopft. Und dann werden 15 Tage lang wird der Körper mit Bandagen eingewickelt und schließlich gibt es die Sarglegung und so weiter. Und das ist dann bis 70 Tage. Aber es ist genau so, wie das hier beschrieben wird. Und da hat also ganz Ägypten 70 Tage geweint. Und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Die haben also gemerkt, Josef, der hat Ägypten die Existenz gerettet. Und nicht nur Ägypten, auch Kanaan. Und die kamen ja auch über Kanaan hinaus, damals, um Korn zu holen. Alles wegen Josef. Und wer war der Vater von Josef? Jakob. Und wer hat ihm diesen tiefen Glauben weitergegeben? Vater Jakob. Und der wurde so in Ägypten geschätzt. Nächstes Mal im Livestream möchte ich dann, und hier möchte ich noch die Villa von Vater Jakob zeigen. Eine Computerrekonstruktion. Also, der hatte eine Villa im kananitischen Stil in Ägypten, in Ramsesstadt. Ja, und das möchte ich dann gerne zeigen. Und dann eben wird klar, wie er da wirklich den Ägyptern wertvoll geworden war. Und jetzt liest du weiter, Jerry, Verse 4 bis 6.
Und als die Tage des Beweinens vorüber waren, da redete Josef zum Haus des Pharaos und sprach: Wenn ich denn Gnade gefunden habe in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharaos und sagt: Mein Vater hat mich schwören lassen und gesagt: Siehe, ich sterbe in einem Grab, das ich mir im Land Kanaan gegraben habe. Dort sollst du mich begraben. Und nun lass mich doch hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und zurückkomme. Und der Pharao sprach: Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, so wie er dich hat schwören lassen.
Ja, also das ist schon etwas Spezielles. Es geht Josef persönlich beim Pharao vorbei und bittet um Erlaubnis, dass er für eine gewisse Zeit aus seinem Dienst in Ägypten als oberster Minister entlassen wird, dass er in sein Heimatland zurückkehren darf, seinen Vater in die Höhle Machpela zu bringen. Und er sagt ja sehr deutlich, ich habe das mir in meiner Bibel speziell angestrichen, in Vers 5, dass ich meinen Vater begrabe und zurückkomme. Ich war, hätte ich sagen können, so, und jetzt vorbei mit Ägypten. Das war's. Aber jetzt gehe ich ins verheißene Land zurück. Das wäre die Chance gewesen. Aber er wusste, nein, jetzt habe ich noch einen Auftrag in Ägypten. Und den werde ich bis zum Schluss erfüllen. Als ich mir das so überlegt habe, ist mir eine Stelle im Neuen Testament in den Sinn gekommen. Die Links, die dann kommen. Kolosser 4, Vers 17. Muss ich vorstellen, der Kolosserbrief, den Paulus verfasst hatte, wurde in der Gemeinde vorgelesen und ganz am Schluss, wie ein Paukenschlag mit Posaunenstößen begleitet, wird einer, der da saß in der Gemeinde, richtig aus der Ruhe herausgeholt und geweckt. Liest du Kolosser 4, Vers 17.
Und sagt Archippus: Sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst.
Ach. Ich war, Paulus gibt da Grüße weiter und lässt grüßen in den Versen davor. Und alle denken, so, jetzt kommt der Brief zum Abschluss. Und dann liest der Vorleser vor und sagt: Und sagt Archippus, mit Namen wird er da erwähnt. Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Also irgendwie war Archippus daran zu sagen, jetzt reicht's, ich mag nicht mehr. Ja, es gibt verschiedene Gründe, wo man sagen kann, plötzlich, also jetzt wird es mir zu viel, ich mag jetzt nicht mehr. Und er wird aufgerufen, achte darauf, du musst diese Aufgabe bis zum Schluss bringen. Du darfst nicht vorher aufgeben. Und so war das für Josef klar, ich muss wieder nach Ägypten zurück. Ich werde noch gebraucht. Ich habe noch einen Auftrag. Ja, und dann liest doch bitte weiter Vers 7. Es ist so bewegend, was da kommt.
Und Josef zog hinauf, um seinen Vater zu begraben. Und mit ihm zogen hinauf alle Knechte des Pharaos, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. Und das ganze Haus Josef und seine Brüder und das Haus seines Vaters, nur ihre kleinen Kinder und ihr Kleinvieh und ihre Rinder ließen sie im Land Gosen zurück.
Bis dahin, das war ein Moment, den man nicht unterschätzen darf. Josef zieht von Ägypten hinauf, das ist wirklich geografisch so, hinauf, aber eben in dieses erhabene Land, das Gott, Vater Abraham, dann Isaac und Jakob versprochen hatte, um es Israel zu geben für immer, solange die Erde besteht. Und jetzt kehrt er zum ersten Mal nach so vielen Jahren. Er hat es mit 17 verlassen. Und jetzt ist er wer es ausgerechnet hat. Die Chronologie in der Bibel erlaubt es. 56. Mit 56 zurück in Kanaan. Das muss so bewegend gewesen sein. Von da aus bin ich von meinen Brüdern verkauft worden. Und da, in dem Brunnen von Dothan, in einem der zwei Brunnen, die da nahe beieinander sind, dort habe ich so gelitten, jetzt bin ich zurück. Nach all diesen Mühsalen. Also da steckt ganz viel drin. Und wer geht mit ihm?
Ja, seine Brüder, das ganze Haus Josef.
Ja, also die ganze Verwandtschaft. Allerdings, wie gesagt, die ganz kleinen Kinder, die haben sie zurückgelassen. Also für die schwierige Reise durch die Wüste Sinai, Negev, die ließ man zurück. Und auch natürlich die Tiere. Also die Rinder und Schafe und Ziegen. Die haben auch Vertrauen gehabt. Die Ägypter werden dann nicht darüber herfallen und uns das wegnehmen. Und die kleinen Kinder dort lassen, das war auch noch was. Aber die ganze riesige Verwandtschaft, nicht wahr? Es ging ja etwa 70, die Bibel spricht von 70, je nach Zählweise von 75, die nach Ägypten gingen und dort eben die Großfamilie Jakobs gebildet haben. Aber jetzt sind wir 17 Jahre später, da sind noch weitere dazugekommen. Diese Großfamilie geht alle zurück ins Land Kanaan. Aber wer kommt noch?
Die Minister.
Wo steht etwas vom Minister?
Ja, die Ältesten und die Angesehenen.
Die Ältesten, ja, des Landes. Und die werden auch genannt alle Knechte des Pharao. Ist wichtig, das Wort Evet im Hebräischen kann bedeuten ein Sklave, kann bedeuten ein Knecht, das ist nicht das Gleiche, kann auch bedeuten ein Minister. Also die hohen Beamten eines Königs werden in der Bibel auch Evet genannt. Und da muss man immer im Kontext schauen, also wenn da gesprochen wird über die Knechte des Pharao, dann sind das die Minister des Pharao. Das ist auch hilfreich in anderen Stellen, wo von Königen gesprochen wird und ihren Knechten, das sind die Minister. Das heißt also, die ganze erlauchte Elite Ägyptens geht zum Begräbnis nach Kanaan. Weltreise damals. Durch die Sinai-Wüste, durch die Negev-Wüste, um einfach diesem Vater Jakob noch die letzte Ehre zu erweisen. Und dabei haben sie ja schon 70 Tage geweint. Also was uns da vorgestellt wird, das ist grandios. Und nicht wahr, das war ein Zeugnis für Ägypten. Denn sie wussten, dieser Mann hat sich nie gebeugt vor diesen tierköpfigen Göttern mit Menschenleib. So typisch für die vielen ägyptischen Götter. Die hat er nicht verehrt, sondern hat den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den man nicht darstellt, hat er verehrt. Ganz Ägypten wusste darum. Ganz Ägypten wusste um den Gott Josefs. Und dass dieser Gott Josefs Ägypten gerettet hat und nicht Hapi, der Nilgott, oder der Ra, der Sonnengott und so weiter. Das war ein unglaubliches Zeugnis für die Wahrheit für Ägypten. Lies weiter. Vers 9.
Auch zogen sowohl Wagen als Reiter mit ihm hinauf. Und der Zug war sehr groß. Und sie kamen bis zur Tenne Adat, die jenseits des Jordans liegt. Und sie hielten dort eine sehr große und schwere Klage. Und er hielt für seinen Vater eine Trauer von 7 Tagen.
Ja, muss man sich vorstellen. Jetzt gibt es nochmals eine Trauerfeier in Kanaan. Bei der Tenne Atad. Und wer geht da noch mit? Vers 9.
Wagen und Reiter.
Ja, das heißt ein gewichtiges Militärkontingent. Das waren nicht einfach so ein paar Bodyguards, die mitgingen, sondern ein Militärkontingent, das die Familie Jakobs beschützen sollte, wenn sie ins Land Kanaan gehen, zu diesem Begräbnis. Und es wird gesagt, der Zug war sehr groß. Es ist einfach unglaublich, was da beschrieben wird. Und vielleicht hat man das einfach so überlesen. Aber ich habe mir dann gefragt, interessant. Josef ist also bereit, diese Armee Anteile da als Schutz mitzunehmen. Aber wie war das bei Esra, der ja mit einem Zug aus Babylon heimkehrte ins verheißene Land, im Buch Esra. Und er sagt, er hat den König nicht gebeten, Soldaten mitzugeben als Schutz für diese gefährliche Reise aus Persien ins verheißene Land. Esra 8, 22, können wir das kurz aufschlagen. Warum hat Esra da ein Gewissensproblem gehabt und Josef nicht? Wir versuchen das herauszufinden. Esra 8, da wird beschrieben, wie vorbereitet wurde für die Rückreise ins verheißene Land. Und liest uns mal vor, Jerry 8, Vers 22.
Denn ich schäme mich, vom König eine Heeresmacht und Reiter zu erbitten, die uns gegen den Feind auf den Weg beistehen sollten. Denn wir hatten zum König gesprochen und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zum Guten. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und erbaten dies von unserem Gott. Und er ließ sich von uns erbitten.
Also er sagt, ich schämte mich, deine Heeresmacht und Reiter zu erbitten. Hätte ich sagen können, Josef hat das ja auch gemacht. Warum hat er sich geschämt?
Ja, weil sonst hätten die sagen können, euer Gott hat ja gar keine Macht, wir müssen ja euch beschützen.
Ja, aber das hätte ja bei Josef auch so sein können. Ja, also die Sache war, dass Esra eben dem König Zeugnis abgelegt hat. Der hat über den Glauben gesprochen. Und hat dem König von Persien damals, und zwar Großpersien, gesagt, die Hand unseres Gottes, und gerade Esra in seinem Buch spricht ja immer wieder über diese gute Hand Gottes. Das hat er ganz speziell eben in seinem Herzen gehabt, dieser Gedanke, Gottes Hand ist über mir. Das war er sich besonders bewusst. Die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zum Guten. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und da hat er sich gesagt, wenn ich ihm das so gesagt habe, und dann komme ich und sage, kannst du mir Soldaten geben? Dann sagt er, ich habe gemeint, euer Gott bewahrt euch. Und aus diesem Grund hat er sich überlegt, jetzt wäre es nicht gut. Nicht, dass es grundsätzlich falsch gewesen wäre. Wir sind auch dankbar, dass wir eine Polizei haben, die uns schützt. Und wenn da irgendeine Attacke käme, wir würden geschützt werden. Aber er sagte sich, nein, das geht jetzt nicht. Aber damit ging er ein Risiko ein. Denn diese Reise, die war wirklich gefährlich. Und aber dann hat er sich gesagt, jetzt müssen wir ganz besonders beten. Und so beten, dass wir die Zeit, wo wir essen, auch noch gerade brauchen. Also beten kann sein ganz kurz, aber es kann in bestimmten Momenten eben auch ganz intensiv sein. Und er hat gesagt, jetzt, das ist ganz speziell, jetzt. Darum heißt es, sie haben gebetet und gefastet und er ließ sich von uns erbitten. Es ist gut gegangen. Aber er hat wirklich ein Risiko, ein Mensch gesehen, ein Risiko auf sich genommen. Aber der Herr hat gesehen diesen Glauben und hat diesen Glauben belohnt. Und jetzt haben wir gesehen, die sind also da zu Tenne Atat gekommen. Ich werde nächstes Mal noch eine Karte zeigen, damit man sieht, von Ägypten, die haben den kürzestmöglichen Weg genommen. Das ist der Weg, der in 2. Mose 13 genannt wird, der Weg der Philister. Da kann man aus Ägypten entlang dem Meer durch die Wüste und dann kommt man sehr schnell zum Gazastreifen. Und gerade südlich vom heutigen Gazastreifen, dort muss man lokalisieren, diese Tenne Atat. Und dort hat es nochmals eine Trauerfeier gegeben von 7 Tagen. Und werden dann gleich sehen im Weiteren. Und danach sind die Ägypter heimgekehrt. Und die Brüder Josefs haben den Leichnam von Jakob nach Machpela gebracht, nach Hebron. Das war nochmals ein Weg rüber in den südlichen sogenannten Westjordanland. Jetzt steht hier aber im Bibeltext jenseits des Jordan, Vers 10. Und das ist ganz wichtig für Bibelleser zu wissen, der Ausdruck jenseits des Jordan kann je nach Bibelstelle bedeuten Transjordanien, das heißt also das Gebiet östlich vom Jordan, heute Jordanien. Aber der gleiche Ausdruck jenseits des Jordan wird in der Bibel auch verwendet für Cisjordanien. Das heißt auf der westlichen Seite, da wo das Land Israel ist heute. Das kommt immer auf den Textzusammenhang an. Und hier ist es eben Cisjordanien. Also Israel. Und zwar eben dort in der Nähe vom Gazastreifen, südlich davon, dort hat diese Trauerfeier stattgefunden. Und interessant, ausgerechnet bei einer Tenne. Was macht man auf einer Tenne?
Worfeln.
Beginnst du gerade mit dem Worfeln? Willst du nicht noch vorher?
Sieben oder Schichten.
Ah, das wäre dann das Sieben oder Siften. Sichten.
Und Dreschen noch davor.
Ja, genau. Also das erste, Dreschen. Dann Worfeln. Und dann Sieben. Und dann?
Zusammenlesen.
Sammeln. Ja, zusammenlesen. Ja, und jetzt ist es ganz interessant. Dreschen. Da legt man ja die Gaben, nimmt man auseinander, legt sie auf den Boden in der Tenne. Und dann wird mit dem Dreschschlägel draufgeschlagen. Und es gibt auch den Dreschschlitten, den man darüber fahren kann. Und durch das Rhythmische auf die Ähren schlagen, da werden die Körner herausgelöst, also ihre Verbindung. Und dann kommt das Worfeln mit der Gabel, wird das alles in die Luft geschmissen. Und dann kommt eben durch die Tenne, die jetzt so eben gebaut wird, dass da speziell ein Durchzug möglich ist. Der Wind trägt die leichten Bestandteile, Streu und Spelzen, je nachdem welches Korn. Weizen ist ja Nacktkorn, hat keine Spelzen, aber Gerste kann Spelzen haben. Das Leichte wird weggetan und die schweren Körner kommen runter. Aber da gibt es eben noch ganz viele Verunreinigungen, kleine Sandkörner und so weiter. Und darum die dritte Sache ist dann im Sieb, werden die Körner erhalten und alles, aller Unrat, die Steine, die Steinchen, Körner, Sandkörner gehen weg. Und dann wird dieses gute Korn gesammelt in die Scheune. Und wenn wir denken, wie viel Spreu gab es im Leben von Jakob? Und dieser Vorgang des Dreschens war in seinem Leben nötig. Und vieles von diesen Erlebnissen im Leben von Jakob, können wir sehen, haben dazu geführt, dass diese Spreu wegging und damit das Wertvolle in seinem Leben erhalten bleibt. Und dann das Worfeln, eben nochmals ein Prozess, und der Wind, der da trennt zwischen dem, was wirklich Wert hat und dem, was zu leicht erfunden ist in unserem Leben. Und dann das Sieben. Und der Herr Jesus sagt ja in Lukas 22 zu seinen Jüngern an diesem Vorabend der Kreuzigung: Der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Das heißt also, der Teufel ging davon aus, diese Jünger, das sind sowieso Heuchler. Bei Hiob meinte er ja auch. Hiob ist nur ein treuer Gläubiger, weil es ihm gut geht und er so reich ist. Aber wenn Gott mal seinen Besitz antasten würde, dann hat er die Meinung revidiert. Weil der Teufel kennt uns nicht wirklich. Und er denkt auch schlecht über uns und gibt uns auch Gedanken, noch schlechtere Gedanken über uns ein. Also, er hat ein Interesse zu beweisen, dass seine Theorie stimmt. Und so sollten die Jünger gesichtet werden, ob die wirklich echte Gläubige sind. Bei Judas wurde klar, der hatte sich nie bekehrt. Aber bei den Elfen wurde klar, da war ein echter Glaube da. Aber jämmerlich hat Petrus in dieser Nacht versagt. Die anderen auch, die sind ja auch geflohen. Aber Petrus noch mehr. Und der hat eine solche Enttäuschung erlebt über sich, er wurde gesichtet. Aber der Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und bist du einst umgekehrt, dann stärke die Brüder. Das war alles Vorbereitung, um anderen dienen zu können. Und das so viel eben zum Sieben, zum Sichten, Lukas 22, und dann sammeln, lagern. Sammeln? Ja, zum Schluss lesen wir nochmals, wie das war beim Sterben von Jakob. Vers 33.
Und als Jakob, von
Kapitel 49, meine ich.
Und als Jakob geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße auf das Bett herauf und verschied und wurde versammelt zu seinen Völkern.
Versammelt zu seinen Völkern? Was bedeutet das? Bedeutet das, alle kommen in den Friedhof und da ist die große Versammlung? Nun, wir lesen ganz kurz vorher in Vers 29, da lebt Jakob noch und er sagt: Bin ich versammelt zu meinem Volk, so begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle. Also versammeln zuerst und dann soll sein Körper begraben werden. Das heißt, er geht in die himmlische Herrlichkeit und trifft dort alle Erlösten an, die schon vorher gegangen sind. Das ist das Versammeln. Und das entspricht eben nach dem Dreschen, Waffeln und Sieben wird alles eingesammelt. Und so wurde er und alles, was der Herr in seinem Leben gewirkt hat, an wertvollen Ergebnissen, Früchten, Körnern, wurde versammelt in die himmlische Herrlichkeit. Ja, wollen wir hier schließen und dann nächstes Mal noch zu einem weiteren Höhepunkt fortfahren.